Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge in diesem Podcast zum Thema Psychologie. Ich hatte mich ja eigentlich schon verabschiedet für dieses Jahr, hatte jetzt aber doch noch Zeit und Lust für eine neue Folge, die ich auch schon ein paar Wochen geplant hatte. Und zwar soll es heute ums Thema Bedürfnisse gehen. Und zwar ist das ein Grundlagenthema, ein ganz wichtiges Thema zum Verständnis unserer Psyche und deswegen auch sinnvoll, das an den Anfang eines Podcasts zu stellen, auch als Grundlage für weitere Themen. Zwar wollen wir heute schauen, was sind Bedürfnisse eigentlich und vor allen Dingen, welche menschlichen Bedürfnisse gibt es, wie wichtig sind die und wie können wir damit umgehen. Wie ich gerade schon gesagt habe, sind Bedürfnisse eigentlich die zentrale Grundlage unserer Psyche. Also wir kommen schon auf die Welt und haben Bedürfnisse als Säugling. Physiologische Bedürfnisse nach Schlaf, nach Nahrung und Sättigung, aber auch nach Nähe und Körperkontakt. Also wir kommen schon so auf die Welt und Bedürfnisse sind die Grundlage auch im weiteren Leben für unsere Motivation, für unseren Antrieb und für unser Verhalten. Bedürfnisse kann man auch nennen als Verlangen oder als Wunsch. Und in der Psychologie werden sie auch definiert als ein innerer Zustand, eine Abweichung von einem Sollzustand, der nach Korrektur verlangt. Wir haben Bedürfnisse ein Leben lang, also nicht nur als Kinder, sondern auch als Erwachsene. Wir bleiben ein Wesen voller Bedürfnisse sozusagen und suchen in unserer Umwelt und in den Beziehungen zu anderen Menschen immer mehr oder weniger bewusst, eher unbewusst danach, unsere Bedürfnisse zu stillen und zu befriedigen. Alles, was wir tun im Prinzip, hat immer etwas mit unserer Bedürfnis und auch eng verbunden damit mit unserer Gefühlswelt zu tun. Oft ist uns das nicht bewusst, wie ich gerade schon gesagt habe, und ich komme später auch noch darauf zu sprechen, dass wir oft auch ganz gute Gründe immer finden, so Scheingründe, um uns von unseren Bedürfnissen, von unserer inneren Gefühls- und Bedürfniswelt ja abzulenken oder die nicht wahrhaben zu wollen. Es ist so, dass die meisten Bedürfnisse ja bei allen Menschen vorhanden sind, also menschliche Bedürfnisse. Jeder Mensch hat all diese Bedürfnisse, aber Menschen unterscheiden sich eben in der Intensität und auch in der Dominanz einzelner Bedürfnisse. Also bei manchen Menschen sind eben manche Bedürfnisse auch im Erwachsenenalter noch besonders präsent und manchmal auch so stark präsent, dass sie auch störend wirken können. Wie kommt das jetzt, dass bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Bedürfnisse unterschiedlich wichtig sind? Die klassische Theorie in der Psychologie und Psychotherapie auch ist ja so, dass Bedürfnisse aus einem Mangel entstehen, beziehungsweise nicht entstehen, sondern aktiviert werden. Und wenn wir als Kind Bedürfnisse zu wenig befriedigt bekommen haben von unseren primären Bezugspersonen, dass dann diese Bedürfnisse hoch ausgeprägt in unserer Bedürfnishierarchie bleiben und wir versuchen dann ein Leben lang, sie doch noch befriedigt zu bekommen und legen hier unbewusst sehr viel Energie und Motivation hinein. Das ist so die eine Theorie, die wir auch in der Praxis ja häufig so auch beobachten können. Ein bisschen weniger beachtet, aber durchaus auch präsent ist die Annahme, dass es auch sowas wie eine Überbefriedigung im Kindesalter geben kann. Also Überbefriedigung eines Bedürfnisses, das dann dazu führt, dass das Bedürfnis immer wieder auch im weiteren Leben zu befriedigen gesucht wird. Beispiel: beim Thema Narzissmus haben wir die Theorie häufig, dass es da irgendwie so die Theorie gibt, dass Kinder, die einfach ständig übermäßig von ihren Eltern hören, wie toll sie sind und auch so der Mittelpunkt der Eltern sind, die Eltern, die nur um das Kind kreisen, die keine angemessenen, entwicklungsfördernden Frustrationen erleben, dass die dann später auch immer wieder das wiederholen und auch danach suchen und auch so eine Selbsteinschätzung quasi haben und vor allen Dingen immer auch wieder danach streben, das von anderen Menschen so zu bekommen, wie halt von den Eltern früher. Oder auch noch klassischer beim Thema Essen. Also wenn man als Kind von der Mutter oder von der Oma immer besonders viel zu essen bekommen hat und wenn das einfach einen großen Stellenwert hatte, das Thema Essen, dass wir dann später auch eher dazu tendieren, viel zu essen, dadurch dann auch Übergewicht zum Teil mit zu erklären ist. Und das Motto hinter dieser Theorie ist quasi, dass wir immer das Bekannte suchen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und dass wir das, was wir von früher kennen, auch später dann immer wieder suchen. Es gibt da auch den Begriff in der psychoanalytischen Theorie des Wiederholungszwangs, also dass wir gezwungen sind, das immer und immer wieder, egal ob es gut oder schlecht für uns war, unbewusst wieder aufzusuchen. Und in der Praxis kann man sagen, dass beide Theorien vorkommen und ihre Gültigkeit haben. Also das sieht man auch bei Patienten in der Praxis, dass das so ist und dass es nicht nur das eine oder das andere ist. Es kann beides geben und oft ist es auch ein Mix und ein bisschen komplexer. Aber das sind so die Grundannahmen zum Thema Bedürfnisse und auch zur Erklärung dessen, warum bei manchen Menschen im Erwachsenenalter manche Bedürfnisse noch so stark ausgeprägt sind, dass sie auch problematisch werden können in Beziehungen. Ja, also welche Bedürfnisse gibt es denn jetzt eigentlich? Welche Bedürfnisse und wie viele gibt es? Welche sind typisch oder welche sind am wichtigsten bei Menschen? Da ist es so, dass wir da in der Psychologie kein einheitliches System der Beschreibung oder keine Taxonomie haben. Verschiedene Autoren sprechen von unterschiedlichen Bedürfnissystemen und unterschiedlicher Anzahl von Bedürfnissen, die manchmal aber auch nur ein bisschen anders benannt werden. Also da gibt es jetzt keine einheitliche Theorie. Eine sehr bekannte ist allerdings die von Maslow mit der Bedürfnishierarchie bzw. Bedürfnispyramide. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört. Ich will da auf jeden Fall nochmal kurz drauf eingehen und da auch so den Einstieg damit finden. Und zwar hat der 5 Kategorien von Bedürfnissen voneinander getrennt und hierarchisch angeordnet. Also ganz unten in der Pyramide stehen bei ihm die Grundbedürfnisse. Das sind physiologische Bedürfnisse, die definiert sind als Bedürfnisse, die dem Erhalt des Lebens dienen sollen. Also sowas wie Nahrung, Schlaf, Fortpflanzung. Und auf der 2. Stufe kommen die sogenannten Sicherheitsbedürfnisse. Sicherheit, Stabilität, auch definiert als Abwesenheit von Angst. Auf der nächsten Stufe würden dann die sozialen Bedürfnisse kommen. Da geht es darum, um Beziehungen, soziale Beziehungen, Anschlussmotiv und Zugehörigkeit. Darüber kommen die Individualbedürfnisse. Ja, die meisten sprechen da bei Maslow immer vom Thema Selbstwert, also Bedürfnis nach Wertschätzung und Anerkennung von anderen Menschen zu erhalten. Er nennt aber auf dieser Stufe auch das Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit. Und ganz oben das Thema Selbstverwirklichung. Das ist auch ein Thema in der positiven Psychologie. Das Thema hatten wir in der vorletzten Folge. Da will ich jetzt aber auch nicht im Detail drauf eingehen, da das ja auch ein bisschen fraglich ist, inwieweit das so wirklich ein Bedürfnis ist. Und die meisten Menschen dümpeln, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sowieso eher weiter unten herum. Bei den narzisstischen Bedürfnissen, bei den sozialen Bedürfnissen, bei dem Bedürfnis nach Sicherheit. Und es ist so ein bisschen unklar, was genau unter Selbstverwirklichung eigentlich zu verstehen ist. Und wie ich ja auch schon in der entsprechenden Folge dazu gesagt habe, finde ich das manchmal ein bisschen hochgegriffen, ein bisschen zu idealistisch. Aber egal, das ist erstmal so eine populäre Kategorisierung von Bedürfnissen. Und was er eben auch sagt, ist, diese hierarchische Ordnung besteht eben darin, dass Bedürfnisse auf der unteren Ebene immer zuerst befriedigt sein müssen, bevor man sozusagen den Bedürfnissen auf der Ebene danach überhaupt nachgeht. Also nach dem Motto physiologische Bedürfnisse, das ist erstmal die Grundlage, das ist wichtiger als zum Beispiel Beziehung. Hört sich erstmal plausibel an, gibt dafür aber keine empirische Evidenz und man kann schon auch in Frage stellen, ob es wirklich so ist. Ich meine, klar, Nahrung und so ist wichtig, aber Bindung ist auch wichtig. Und wenn wir uns Kleinkinder angucken und Säuglinge, dann kann man eben beobachten, dass, wir hatten es auch in der letzten Folge, wie ja lebensnotwendig eben die Bindung zur primären Bezugsperson ist und die Nähe, die körperliche Nähe. Und es gibt ja auch manchmal Menschen, die eine Zeit lang zumindest auf physiologische Bedürfnisse verzichten, Menschen, die in den Hungerstreik gehen oder so, zugunsten eines anderen Bedürfnisses. Ja, das ist wie gesagt nur eine Kategorisierung von einem Autor. Es gibt noch mehrere und ich möchte auf jeden Fall noch ein paar weitere Bedürfnisse nennen, die so im Raum stehen. Da gibt's auch recht umfangreiche Listen. Das Problem ist so ein bisschen, dass ja manchmal, also die überschneiden sich, die sind anders benannt oder manchmal, also es ist das was Ähnliches damit gemeint. Ich versuche das dann auch mal so ein bisschen zu ordnen, soweit es eben möglich ist. Aber es ist schon wichtig zu wissen, welche Bedürfnisse eigentlich ja den Menschen so ausmachen. Also wir haben schon jetzt gerade genannt von Maslow das Bedürfnis nach Sicherheit, manchmal auch so als Kontrolle bezeichnet, Sicherheit, Kontrolle. Dann eben den großen Bereich der Bindung, das war ja auch ein Thema in der eigenen Folge letztes Mal. Bindung, Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, dazugehören wollen, das Bedürfnis nach Zuwendung und Nähe, das fällt so in diesen Bereich. Und dann hatten wir eben die Selbstwert-Thematik, also das Bedürfnis von anderen wertgeschätzt zu werden, Anerkennung zu erhalten, manchmal sogar auch Bewunderung. Also es gibt Autoren, die sagen, es gibt ein Bedürfnis nach Bewunderung. Das würde ich sagen, ist dann halt nochmal was ausgeprägter. Also es ist quasi auf einer Stufe mit der Anerkennung. Aber es ist nochmal eine besondere Intensität dieses Bedürfnisses nach Anerkennung. Dann der Bereich Freiheit, wobei Freiheit ist halt ein recht unscharfer Begriff, also frei sein, wovon eigentlich, müsste man sich auch mal genauer anschauen, was ist damit gemeint. Das ist oft auch im Zusammenhang genannt mit Autonomie. Autonomie, was ist das eigentlich? Wenn wir uns das bei Kindern anschauen, Kinder haben auch ein Bedürfnis nach Autonomie. Sie wollen irgendwann die Dinge selber machen und sagen, ja, ich kann das alleine jetzt schon. Das ist bei Kindern häufig zu beobachten und das ist auch wichtig, dass sie das machen können. Und da geht's um das Thema Selbstwirksamkeit. Vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, ist auch ein zentrales Konzept in der Psychologie. Selbstwirksamkeit heißt im Prinzip, ich kann mit meinem Handeln, mit meinem Tun etwas bewirken und zwar alleine. Und warum machen Kinder das? Warum wollen Kinder das? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist ja sinnvoll, weil die müssen ja später auch alleine klarkommen und es ist ja ein Entwicklungsprozess zur Selbstständigkeit. Aber Kinder sitzen nicht da und überlegen sich rational, ja, das übe ich jetzt mal selber, weil ich halt später selber klarkommen muss, sondern in dem Moment entspringt dieses, ich will das selber machen, einem Bedürfnis. Und zwar dem Bedürfnis, das selber zu schaffen und zu merken, ich kann das. Und das hat, da sind wir wieder bei der Überschneidung Selbstwertgefühl. Weil so entwickelt sich auch unser Selbstwertgefühl. Also nicht nur dadurch, dass wir von unseren Bezugspersonen geliebt werden. Und das ist natürlich das Zentrale, aber auch, dass wir als Kind die Erfahrung machen, dass wir Dinge bewältigen können und schaffen und Erfolgserlebnisse haben. Und das fällt so in den Bereich der Autonomie, die halt eben häufig genannt wird, auch mit der Freiheit zusammen. Und was könnte das sein, das Bedürfnis nach Freiheit? Eigentlich ist damit doch gemeint, das Bedürfnis auch einmal getrennt von den anderen zu sein. Also es gibt auch ein Bedürfnis nach Trennung, nicht in dem Sinne, wie wir jetzt Trennung verstehen, aber auch mal getrennt von anderen zu sein. Wir haben nicht immer nur das Bedürfnis, Nähe zu anderen zu haben. Wir möchten auch mal alleine sein. Und was könnte dahinter auch stecken? Dahinter steckt auch so das Bedürfnis der Ruhe, Ruhe zu haben. Weil wenn wir alleine sind, können wir auch Ruhe haben. Also dieses Bedürfnis gibt es wahrscheinlich auch. Weitere Bedürfnisse, die von Psychologen oder Menschen, die sich damit beschäftigt haben, genannt werden, nenne ich jetzt auch noch mal ein paar. Es gibt welche, die sagen, es gibt ein Bedürfnis nach Aggression und Widerständigkeit. Ja, kann man jetzt erstmal so stehen lassen, kann man aber auch ein Fragezeichen hintermachen. Wäre jetzt die Frage, ist Aggression ein primäres Bedürfnis wirklich oder ist Aggression eine Folgereaktion? Aggression ist ja auch eher was Emotionales. Also unsere Gefühle hängen eng mit den Bedürfnissen zusammen. Ich würde aber sagen, dass die Gefühle oder Affekte sekundär entstehen aus zum Beispiel frustrierten Bedürfnissen. Kann Angst entstehen zum Beispiel oder Wut. Es hängt ganz eng miteinander zusammen. Ob wir jetzt so ein, Freud hat auch davon geredet, dass wir so ein, der sprach mal von Todestrieb. Ja, aber das ist auch in Zweifel gezogen worden, ob wir so ein eigentliches Bedürfnis nach Aggressivität auch in uns haben. Unabhängig davon, ob Bedürfnisse frustriert wurden. Oder auch, dass das Bedürfnis auch mal in Widerstand zu gehen und ja, so ein bisschen, ne, das unartig zu sein, das gibt's sicher auch bei Kindern. Dann bin ich noch gestolpert über den Begriff Selbstdarstellung. Das geht ja in den Bereich Selbstwert, den wir schon hatten, könnten wir eigentlich dazu ordnen. Aber Selbstdarstellung heißt das Bedürfnis, uns zu präsentieren. Also quasi sowas Exhibitionistisches. Das wäre vielleicht nochmal eine besondere Intensität von dem Selbstwerterhöhungsbedürfnis. Fällt auf jeden Fall so in diesen Bereich mit rein. Dann auch ganz interessant, das Bedürfnis nach Spielerischem, das Bedürfnis nach Spiel wird angenommen, dass es das nicht nur bei Kindern gibt, sondern auch noch im Erwachsenenalter. Oder das Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit, also das, was wir tun, irgendeinen Sinn für uns ergeben muss. Sag ich später nochmal was zu. Dann Sexualität ist auch immer so ein Thema. Das war bei dem Maslow, war das ganz unten bei den physiologischen Bedürfnissen angesiedelt. Das ist aber eigentlich ein gutes Beispiel dafür, warum das manchmal so ein bisschen kompliziert ist, die Bedürfnisse zu ordnen und in der Anzahl festzumachen. Weil Sexualität ist ein Bedürfnis und ein Verhalten gleichzeitig. Sexualität ist ja auch eine Verhaltensweise. Und das muss man trennen. Also was ist das zugrunde liegende Bedürfnis? Warum, wozu verhalten wir uns? Ist immer die Frage, die wir uns stellen müssen. Sexualität ist ein primäres physiologisches Bedürfnis, das evolutionär gesehen ja auch der Fortpflanzung dient. Und es ist gleichzeitig einfach was Triebhaftes. Aber Sexualität hat noch viele weitere Funktionen. Das ist vielen Menschen oftmals gar nicht so bewusst. Also neben dem Fortpflanzungszweck ist ja das erste erstmal der, was einem einfällt dazu, ist der Lustgewinn, also das Bedürfnis nach Lustgewinn ist noch relativ einleuchtend oder auch Abbau von Spannung oder auch von Aggression, bei manchen Menschen zumindest. Dann geht's aber weiter. Auch hier haben wir wieder das Thema Selbstwirksamkeit, was ich gerade schon genannt habe. Wir können etwas anderes, etwas Positives bei dem anderen bewirken. Ja, also wir können dann die Erfahrung machen, oh, wie toll und kompetent ich doch bin und das hier hinbekomme. Das ist eine sehr intensive Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Ich kann das hier bei jemand anders bewirken. Und das hängt wieder auch sehr eng zusammen mit dem Selbstwertgefühl. Und gleichzeitig haben wir bei der Sexualität, erleben wir, dass wir begehrenswert sind und begehrt werden, was auch ein sehr ausgeprägter narzisstischer Gewinn, also ein sehr ausgeprägter Selbstwertgewinn für uns ist. Deswegen ist Sexualität ein gutes Beispiel dafür, dass es eben nicht nur um das Offensichtliche geht und dass es da mehrere Bedürfnisse sind, die da zum Ausdruck kommen. Nicht zuletzt auch das Gefühl, sich verbunden zu fühlen mit jemandem. Also da ist wieder das Thema Bindung und Nähe auch hier mit drin. Dann habe ich noch ein weiteres Bedürfnis gefunden, was ich ganz interessant finde. Das Bedürfnis, die Welt, Dinge, Phänomene zu verstehen. Da habe ich mich auch gefragt, ja, können wir das jetzt auch wieder woanders einordnen? Was ist das eigentlich für ein Bedürfnis? Ich würde das bei Sicherheit und Kontrolle einordnen schon in erster Linie. Denn ja, wenn wir Dinge verstehen mit unserem Verstand, dann können wir uns sicherer fühlen und dann haben wir das Gefühl, Kontrolle zu haben, auch in einer komplexen Welt und bei komplexen Sachverhalten. Das Bedürfnis, altruistisch zu sein. Altruistisch heißt, für andere etwas Gutes zu tun, für andere da zu sein, hilfsbereit zu sein. Das ist ein großes Thema und es wurde schon viel darüber geschrieben und überlegt, ob es überhaupt so etwas gibt wie primären Altruismus, also wirklich so als grundlegendes Bedürfnis. Wir wissen ja, dass die Menschen dazu in der Lage sind, empathisch zu sein und sich in andere hineinzuversetzen. Das ist so. Das können wir. Aber ob es wirklich so einen Altruismus gibt, der wirklich primär in dem Sinne ist, da ist oft so die Frage, ist der Mensch nicht eigentlich ein Egoist? Und eigentlich ist es schon sehr eindeutig, dass es so ist, wobei leider Egoist ist so negativ konnotiert. Da müsste man sich anschauen, was genau ist eigentlich damit gemeint. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Eigentlich ist das auch ein Thema für sich, was ein bisschen umfangreicher ist, aber ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann habe ich noch das Bedürfnis, Leistung zu erbringen. Das auf den ersten Blick mutet das auch wieder an als Selbstwertthema, weil wir ja durch Leistung, die wir erbringen, wenn wir Leistungen anstreben, oft das Bedürfnis haben, diese Leistung auch den anderen Menschen zu präsentieren. Die sollen das sehen, die sollen uns dafür wertschätzen und anerkennen und sagen, wow, das ist toll, was du da leistest. Aber vielleicht geht es auch noch darum, dass wir auch einfach das Bedürfnis haben, etwas zu erschaffen. Ja, also egal, was wir an Leistung erbringen, einfach die Tätigkeit an sich, etwas zu erschaffen. Warum könnten wir das Bedürfnis danach haben? Zum einen wieder vielleicht wegen der Selbstwirksamkeit. Das ist wieder ganz eng damit verbunden. Also was ich schon erzählt habe, ich kann etwas bewirken. Ich fühle mich selbstwirksam. Ich habe die Macht darüber, etwas zu erstellen. Aber auch, was ich vorhin kurz einmal als Stichwort genannt habe, das Thema Sinnhaftigkeit. Also so ein Bedürfnis danach, dass das irgendwie einen Sinn hat, was wir machen. Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass es eben nicht sinnlos ist und nur jetzt quasi dazu dient, dass wir, wobei das auch schon wieder einen Sinn hat, unser Geld zu verdienen, ist ja auch ein Sinn, aber vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn. Also umso mehr Sinn das hat, desto besser fühlen wir uns damit, wenn wir etwas leisten. Zuletzt noch kurz zwei weitere Bedürfnisse. Es gibt einen Bochumer Psychologen, der relativ bekannt ist. Der heißt Sachse und er hat sich viel mit Persönlichkeitsstörungen beschäftigt und da so eine eigene Theorie aufgestellt, hat da sein eigenes System, wie ja ganz viele Psychologen immer ihr eigenes System machen und sagen, es gibt so und so viele Grundbedürfnisse und die hängen dann mit den und den Persönlichkeitsstörungen zusammen, wenn die Bedürfnisse besonders hoch sind und so weiter. Jedenfalls nennt der noch das Bedürfnis nach Wichtigkeit. Das sehen wir in der Tat häufig bei Patienten, wenn das so stark ausgeprägt ist, das Bedürfnis, wichtig zu sein für jemanden. Aber ich würde das auch bei den narzisstischen Themen einordnen. Also sich selbst im Wert dadurch, weil wenn wir jemandem wichtig sind, steigt wieder unser Selbstwertgefühl. Das ist eng damit verbunden. Was er auch noch sagt, ist das Thema Verlässlichkeit, das Bedürfnis nach Verlässlichkeit in Beziehungen. Ich sage jetzt in Beziehung, eigentlich sind die alle Bedürfnisse immer auf Beziehung bezogen, weil es geht immer um die Beziehung zu anderen, weil wir, das hatten wir auch in der letzten Folge, weil wir immer in Beziehung zu anderen Menschen stehen und unser ganzes Leben darauf ausgerichtet ist, dass wir soziale Wesen sind. Das Bedürfnis nach Verlässlichkeit würde ich auch in den Bereich Sicherheit, Kontrolle einordnen. Ja, weil wir sind darauf angewiesen, dass wir uns auf unsere Mitmenschen verlassen können und dass unsere Beziehungen nicht so schnell aufgekündigt werden, dass sie verlässlich sind und dass wir dadurch ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität in unserem Leben haben. Wir sehen also, dass bei den ganzen, und es gibt noch viel mehr umfangreichere Listen, ich nenne da jetzt nicht jedes einzelne Wort, aber dass wir oft auch sehen, dass sich das doch dann auch in eine Kategorie ganz gut einordnen lässt, weil wir müssen uns immer fragen, was ist da jetzt das eigentliche Bedürfnis? Worum geht es da eigentlich? Ja, warum und wozu wird dieses Verhalten an den Tag gelegt? Also wir müssen immer in die Tiefe gehen und schauen, was ist das eigentliche Bedürfnis dahinter, um das wirklich verstehen zu können. Und ich möchte dazu auch nochmal grundlegend nochmal erklären oder was dazu sagen, warum das Thema so wichtig ist, Bedürfnisse zu erkennen. Ich habe auch eine kleine Liste gemacht von Bedürfnissen, die ich jetzt gerade so genannt habe. Die könnt ihr auf der Homepage von dem Podcast euch runterladen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, denn dann könnt ihr, wenn ihr das wollt, mal schauen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, was sind meine zentralen Bedürfnisse und später auch, was sind Bedürfnisse von Menschen, mit denen ich in einer engen Beziehung stehe. Weil das zu erkennen, ist die Grundlage von allem, weil unsere Bedürfnisse sind unser zentraler Motivator und Antrieb im Leben. Und das ist die Grundlage. Und alles, was da drüber ist, wie wir uns verhalten, wie unsere Gedanken sind, das sind oft nur Sekundärphänomene von den eigentlichen Bedürfnissen und mit ihnen verbundenen Emotionen. Das ist nicht die Wurzel des Ganzen. Bedürfnisse sind die Wurzel des Ganzen, die Wurzel unserer Psyche. Und ich möchte in dem Zusammenhang einmal auf einen Abwehrmechanismus eingehen. Abwehrmechanismen kommen aus der tiefenpsychologisch-psychoanalytischen Theorie, sind aber mittlerweile auch darüber hinaus populär und anerkannt und ein wichtiges Konzept zum Verständnis psychischer Phänomene. Abwehrmechanismen sind Mechanismen der Psyche, die ja Unangenehmes, Konflikthaftes in unserem Erleben, was uns häufig auch nicht bewusst ist, ja abwehren sollen. Also Schutzmechanismen, die im gewissen Maße immer auch normal in Anführungsstrichen beziehungsweise gesund und adaptiv sind, die aber auch in einem gewissen Ausmaß unflexibel und problematisch werden können. Es gibt viele Abwehrmechanismen und das ist auch ein gesondertes Thema für eine gesonderte Folge. Ich wollte nur kurz erklären, was das ist und ich möchte auf einen Abwehrmechanismus heute in dem Zusammenhang mit Bedürfnissen einmal eingehen und zwar ist das die Rationalisierung. Rationalisierung ist ein sehr, sehr häufig anzutreffender Abwehrmechanismus bei Menschen. Ja, fast so oder genauso häufig wie Projektion, würde ich sagen. Das findet häufig statt. Und was ist das? Rationalisierung bedeutet, dass wir verstandesmäßige Gründe, also rationale Erklärungen suchen für unser Verhalten, die aber nicht die wahren eigentlichen Gründe oder Motive sind. Und wir wegrationalisieren uns unbewusste emotionale Bedürfnisse sehr häufig oder Gefühlszustände oder Themen werden wegrationalisiert, weil wir eben Konflikte nicht aushalten können, innere Konflikte. Und ja, wir machen das vor allen Dingen gegenüber uns selbst. Also es ist etwas anderes als bewusst zu lügen. Es ist eine Art von Selbsttäuschung. Es ist eine innere Ausrede. Es sind Scheinargumente, sind sozusagen gute Gründe für etwas. Eng verbunden mit der Rationalisierung ist das Konzept der kognitiven Dissonanz. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ist relativ bekannt und jeder spricht davon, aber nicht jeder weiß, was es eigentlich ist. Ist eigentlich auch ein Thema für eine gesonderte Sendung, denn das ist auch wirklich interessant und es ist einfach was sehr häufig zu finden ist. Ich will das jetzt nur kurz einmal besprechen. Es ist im Prinzip ähnlich wie die Rationalisierung. Es geht um eine Selbstrechtfertigung und vor allen Dingen, wenn wir Entscheidungen getroffen haben, die wir dann nachträglich vor uns selber bestätigen und rechtfertigen wollen, die uns vielleicht schwer gefallen sind und die sich vielleicht auch im Nachhinein gar nicht so stimmig anfühlen. Aber es wäre schwieriger für uns, die Entscheidung rückgängig zu machen oder uns einzugestehen. Das war vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Stattdessen haben wir diese kreativen, in Anführungsstrichen, Mechanismen, uns selber zu täuschen mit Hilfe von guten Gründen. Ich nenne mal kurz ein paar Beispiele. Der Schüler, der irgendwie eine schlechte Note hat, der rationalisiert sich das weg mit, zum Beispiel mit der Annahme, Noten sagen ja eh nichts über den späteren Erfolg aus, ist nicht so wichtig. Hier wird das Gefühl, nicht gut genug zu sein, hier wird die emotionale Kränkung, diese narzisstische Kränkung über Misserfolg und das Bedürfnis eigentlich, im Selbstwert stabil zu sein oder zu steigen, das Bedürfnis nach Anerkennung und so weiter, wird versucht wegzurationalisieren mit diesem Gedanken. Oder beim Thema Fehlkauf. Man hat irgendwie was gekauft, was man eigentlich gar nicht braucht oder es passt nicht richtig und dann rationalisiert man sich das weg. Ja, man kann ja nie genug Schuhe im Regal in Reserve haben oder sowas. Oder ganz bekannt auch das Beispiel mit den Rauchern, die sich die destruktive Wirkung des Rauchens wegrationalisieren mit, ja, ich rauche halt gerne, ne? Man muss ja im Leben auch mal was Unvernünftiges machen und Genuss haben. Das sind alles solche Selbsttäuschungen, die auch in gewissem Maße ausgeprägter werden können und zum Problem werden können. Sie können auch gefährlich werden, weil wir im Prinzip immer für alles Mögliche gute Gründe finden können. Wir können für alles eine Rechtfertigung und gute Gründe finden, scheinbar. Ein anderes Beispiel dafür sind ganz klassisch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen oder die sich in die Öffentlichkeit bewegen. Es ist ja eine bewusste Entscheidung, die dann vorgeben sozusagen, sie wollen etwas Gutes oder Soziales für andere tun. Zum Beispiel Politiker oder egal was. Und dabei ist es so, dass dieses Bedürfnis, etwas Gutes oder für Gerechtigkeit zu sorgen oder sowas, das ist oft nur sekundär. Also das gibt es schon, aber das hat auch etwas mit mir selber zu tun. Und ganz häufig, so der klassische Fall ist, bei dem Thema Öffentlichkeit. Also in erster Linie geht man als Mensch erstmal in die Öffentlichkeit, weil man ganz gerne einen gewissen Ruhm hat und weil wir da wieder beim Thema Selbstwert sind, weil wir Anerkennung haben möchten und Wertschätzung und weil wir gesehen werden möchten von unseren sozialen Mitmenschen und von unseren Artgenossen. Und das ist ein zentrales Bedürfnis dabei. Ja, oder weil wir das Gefühl von Kontrolle und Macht haben wollen, wenn wir in einer mächtigen Position sind, wo wir Entscheidungen treffen können zum Beispiel. Und das ist auch nicht verwerflich oder so. Das Problematische ist einfach, dass wir irgendwie als Erwachsene wirklich dazu tendieren oder das so machen, unsere eigentlichen Bedürfnisse vor uns selber und vor anderen zu verleugnen. Die werden einfach nicht ausgesprochen, weil das irgendwie sozial irgendwie nicht so erwünscht ist. Und dann reden wir von sozial erwünschten Mechanismen. Ja, wir tun das für die gute Sache oder so. Und da sind wir jetzt auch wieder beim Thema Altruismus, was wir vorhin schon kurz hatten. Es ist so, und es ist auch in der Psychologie bekannt, es gibt die sogenannte altruistische Abtretung. Das ist auch ein Abwehrmechanismus. Also Menschen, die übermäßig viel sich um andere kümmern, die tun das nicht, weil sie, ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt, weil es ihnen wirklich so um das Wohl der anderen geht, sondern sie machen das aus, in Anführungsstrichen, egoistischen Motiven. Und egoistisch meine ich jetzt nicht abwertend, das wird immer nur häufig so abwertend eben verstanden, weil wir da so eine komische Weltsicht haben, die nicht der Realität entspricht. Wenn wir anderen Menschen helfen, dann fühlt sich das für uns gut an. Und wir fühlen uns auch da im Selbstwert bestätigt und wir bekommen in der Regel dafür auch Dank und Anerkennung von anderen. Also hat es auch was mit unserem Bedürfnis erstmal nach Selbstwert zu tun. Und das ist meistens unbewusst. Das wollen wir uns nicht eingestehen. Wir können es uns aber bewusst machen. Also es ist nicht unmöglich, dass wir uns unserer Bedürfnisse irgendwie bewusster werden oder so. Und es ist so, das müssen wir uns einfach eingestehen, dass wir immer zuerst versuchen, unsere eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und das ist nichts Pathologisches, das ist nichts, wofür man sich schämen muss, sondern das ist menschlich. Und wir haben ein Leben lang Bedürfnisse. Also das Bedürfnis nach Selbstwert, auch wenn wir eine Kindheit hatten und Bezugspersonen, in der das Thema Selbstwert ganz gut gelaufen ist. Ja, also wo wir wertgeschätzt wurden und wo wir nicht irgendwie besonderem Leistungsdruck oder so ausgesetzt werden. Auch dann haben wir im Erwachsenenalter immer noch das Bedürfnis, in unserem Selbstwert bestätigt zu werden. Das ist nicht quasi, dass wir einmal gesättigt sind und dann ist gut. Und es ist auch, unser Selbstwertgefühl unterliegt Schwankungen, auch im gesunden Bereich. Und deswegen ist es völlig normal, dass das, was wir im Leben tun und was wir anstreben, primär dazu dienen soll, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Und das ist kein pathologischer Egoismus. Und die Tatsache, dass wir mit anderen Menschen kooperieren und dass wir auch für andere Menschen etwas tun, dient unserem Überlebenszweck. Und wir können auch nur in Gruppen oder in Gemeinschaft können wir überleben. Und wir brauchen das sozusagen, wir brauchen auch andere Menschen dafür, evolutionär gesehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ja bei uns selber anfangen und erstmal unsere eigenen Bedürfnisse erkennen und später dann auch bei den Menschen, zu denen wir in Beziehung stehen. Das ist sehr hilfreich, weil dann müssen wir nicht immer an der Oberfläche rumdoktoren und irgendwelche Scheinargumente austauschen oder Fremdbeschuldigungen und Abwehrmechanismen. Wenn wir unsere Bedürfnisse erkennen und sie auch anerkennen und nicht direkt wegmachen wollen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen stärker ausgeprägt sind, wir können sie auch gar nicht so leicht abtrainieren, das geht nicht, dann haben wir schon viel gewonnen. Und deswegen halte ich das auch für sehr wichtig, das zu versuchen, bei sich zu erspüren und sich konkrete Situationen anzugucken, in Beziehungen zu gucken, worum geht's mir denn da jetzt eigentlich? Ne? Was ist da jetzt eigentlich mein Bedürfnis? Und im Idealfall können wir das dann auch so kommunizieren. Also anstatt jemanden zu beschuldigen und Vorwürfe zu machen, können wir dann kommunizieren, das ist mein Bedürfnis und ich fühle mich gerade in diesem Bedürfnis frustriert. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen schematisch, aber um das Prinzip zu verdeutlichen. Und ich fühle mich in meinem Bedürfnis da nicht gesehen und das löst die und die Gefühle oder Ängste bei mir aus. Und das ist dann schon mal eine Grundlage. Und wenn der andere Mensch, mit dem wir da in was auch immer für eine Beziehung stehen, das auch macht und auch kann, und in der Lage ist, sich durch unsere Bedürfnisse nicht persönlich angegriffen zu fühlen, dann ist es viel eher möglich, da was Konstruktives draus zu erschaffen und einfach grundlegend wichtig für die Beziehungsfähigkeit. Deswegen habe ich auch nochmal extra diese Liste gemacht mit den Bedürfnissen, mit einigen Bedürfnissen, die ihr euch gerne herunterladen könnt und auch immer wieder anschauen könnt, weil das eben so ein zentrales Thema ist, wenn nicht das zentralste Thema. Und wir hatten es ja auch schon in der vorherigen Folge mal, wir fangen erstmal bei uns selber an und nicht bei den anderen, weil wir müssen uns erstmal selber erkennen und nicht nur immer mit den anderen beschäftigen, weil das ist nur eine Ablenkung von uns selber. Und das hat nichts mit ungesunden Kreisen um sich selber zu tun, sondern mit einem gesunden Entdecken davon, was sind meine Bedürfnisse und diese Bedürfnisse auch ernst zu nehmen. Zusammenfassend, ich will noch mal erinnern auch an das, was ich am Anfang gesagt habe. Also es ist wirklich so, dass alles, was wir tun, immer etwas mit uns selber zu tun hat und mit unseren Bedürfnissen. Das ist die Grundlage. Nicht irgendwer anders ist daran schuld. Also es hat immer etwas mit uns zu tun und wenn wir uns dessen bewusst sind und wenn wir das erkennen, dann sind wir schon ganz viele Schritte weiter. Das ist der Schlüssel zum Verständnis der Psyche. Unsere Bedürfnisse und auch die damit verbundenen Gefühlszustände zu erkennen und zu verstehen. Ja, und ich hoffe, dass ich damit euch ein bisschen dazu motivieren konnte, euch das gegebenenfalls bei euch selber anzuschauen. Vielleicht auch jetzt zum Ende des Jahres und als Start ins neue Jahr besser auf eigene Bedürfnisse zu achten und diese zu erkennen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Rutsch und einen guten Start ins neue Jahr. Bis dahin.